الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Meine lieben Geschwister, wir wollten ja heute eigentlich mit der Reihe weitermachen, aber es kommen immer wieder Dinge dazwischen, die mich dazu veranlassen, dann noch ein anderes Thema zu wählen. Und das Thema, was ich heute ansprechen möchte, hängt eng zusammen mit den Ereignissen in der Silvesternacht vor circa zwei Wochen. Wie ihr bestimmt alle mitbekommt, gibt es jetzt eine regelrechte Islamdebatte wieder oder eine Flüchtlingsdebatte aufgrund dessen, was in Köln und in einigen anderen Städten passiert ist. Insbesondere aufgrund der sexuellen Übergriffe und der sexuellen Belästigung in dieser Silvesternacht. Und heute, inshallah ta'ala, möchte ich mit euch über einen Hadith sprechen. Über einen Hadith unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam, der uns aufzeigt, wie der Islam das eigentlich sieht. Ich habe gestern Menschen bei Maischberge gesehen, da war auch unter anderem Ayman Zayed gewesen, und da wurde genau dieses Thema debattiert. Und fast alle in dieser Runde haben in irgendeiner Weise, mit Ausnahme von Ayman, haben versucht in irgendeiner Weise das direkt oder indirekt in Verbindung mit dem Islam zu bringen. So als wäre der Islam daran schuld, dass diese Jugendlichen an der Silvesternacht oder in der Silvesternacht Frauen belästigt haben und gestohlen haben. Fast alle, die anwesend waren in dieser Woche. Und das hat mich wütend gemacht. Das hat mich zornig gemacht. Und da habe ich noch einmal gesehen, wie, mit was für einer Doppelmoral die Menschen in dieser Gesellschaft, insbesondere auch Politiker und einige Journalisten und einige Möchtegern-Experten, über den Islam diskutieren und debattieren. Wenn der Täter ein Muslim ist, selbst wenn er mit dem Islam gar nichts zu tun hat und die Gebote des Islams, was Allah Ta'ala von uns verlangt hat, mit den Füßen tritt, noch nie eine Moschee von innen gesehen hat, Alkohol trinkt und alles, aber alleine, dass er auf dem Papier Muslim heißt oder aus einem islamischen Land stammt, man noch nicht einmal weiß, ob er Muslim ist oder nicht, aber egal, er stammt aus einem islamischen Land, reicht schon aus, um den gesamten Islam und alle Muslime in Verantwortung zu nehmen. Für diese eine Tat, die schlimm ist, gar keine Frage. Aber 1,5 Milliarden Muslime werden jetzt unter Generalverdacht gestellt, dass sie Frauen belästigen würden. So kommt es bei den Menschen an. Also mit anderen Worten, jeder junge Mann, der in irgendeiner Weise aus einem muslimischen Land kommt, ist eine tickende Zeitbombe, die irgendwann einmal explodieren wird. Also Frauen müssen sich in Acht nehmen, deswegen auf der Arm nehmen. Ja, die Bürgermeisterin von Köln hat ja gesagt, eine Armlänge Abstand halten von muslimischen Männern. Ja. Sie hat nicht gesagt muslimischen Männern, aber im Endeffekt, glaube ich, denkt jeder in diesem Moment an was? Jeder, der schwarzhaarig ist, von dem muss man sich in irgendeiner Weise in Acht nehmen. Weil bei dem weiß man ja nie. Irgendwann einmal explodiert er und dann ist man nicht mehr sicher als Frau von diesem Mann. So wird das diskutiert. Das ist schlimm, das macht ein Zeug. Alles wird über einen Kamm geschenkt. Aber keiner fragt, was sagt denn eigentlich wirklich der Islam dazu? Wie steht eigentlich wirklich der Islam dazu? Hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam sich zu so etwas geäußert? Erkannte der Prophet sallallahu alaihi wasallam vielleicht schon in seiner Zeit, dass es dahingehend eine Problematik gibt? Dass wenn es Menschenmassen gibt oder allgemein auf der Straße, dass bestimmte Menschen, gerade Frauen, auch Schwächere, sich gestört fühlen könnten, wenn andere sie die ganze Zeit beobachten oder sie sich an einem engen Ort befinden, wo viele Massen sind. Hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam dahingehend eine gewisse Problematik erkannt? Ja, er hat eine Problematik erkannt. Interessant ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam nicht zu den Frauen gesagt hat, ihr müsst zu Hause bleiben, sondern ganz im Gegenteil. Und in der Debatte wird es immer so dargestellt, als würden die Muslime aufgrund ihrer Erziehung, ihrer patriarchalischen Erziehung, ihrer Macho-Erziehung in den islamischen Ländern dazu erzogen werden, dass sie eine Frau, sobald sie sehen, dass sie nicht bedeckt ist, als freiwillig sehen und dementsprechend sich an ihr ergötzen dürfen. So wird es dargestellt. Es liegt also in irgendeiner Weise wieder am Islam. Aber unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat es nicht so dargestellt, ganz im Gegenteil. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat einen sehr schönen Hadith. Einen Hadith, der umfassend ist. Einen Hadith, in dem es um die Rechte des Weges und der Straße geht. Uns ganz genau aufgezeigt als Muslime, wie wir uns zu verhalten haben. In der Öffentlichkeit. Und dass auch die Straße ein Recht hat. Und dass die Menschen auf der Straße ein Recht haben. Und dass nicht die Frau daran schuld ist, wenn sie belästigt wird, sondern der Mann, der sie belästigt, hierfür verantwortlich ist. Ganz, ganz wichtig. In der Debatte wird es immer so dargestellt, die Muslime, sie würden Frauen, wenn sie sich nicht vernünftig kleiden, als freiwillig ansehen. Und ihre Kultur und ihre Religion lehrt ihnen, oder ihre religiöse Erziehung lehrt ihnen, dass wenn eine Frau sich nicht vernünftig kleidet, sie dementsprechend auch belästigt werden darf. Unsinn. Quatsch. Natürlich zeigt der Koran, bevor wir jetzt darauf, diesen Hadith zu sprechen kommen, natürlich zeigt der Koran auf, dass wenn Männer und Frauen zusammen sind, es auch zu einer Fitne kommen kann. Und dass bestimmte Verhaltensweisen der Frauen auch von der anderen Seite falsch verstanden werden können. Und dass es nun mal unter den Männern manche gibt, die sich nicht an diese Regeln halten, die der Prophet sallallahu alaihi wa sallam beigebracht hat. Ganz wichtig. Deswegen, guckt mal in Surat al-Ahzab, gibt es einen sehr, sehr wichtigen Vers. Ein Vers, in dem Allah subhanahu wa ta'ala den gläubigen Frauen vorschreibt, wie sie sich in der Öffentlichkeit zu kleiden haben und aus welchem Grund sie sich in der Öffentlichkeit so zu kleiden haben. Und zwar sagt Allah subhanahu wa ta'ala zu unserem Propheten sallallahu alaihi wa sallam: Ya ayyuhan nabiyyu, O Prophet, قل لأزواجك, Vers Nummer 59, قل لأزواجك, sag deinen Gattinnen, وبناتك, und deinen Töchtern, ونساء المؤمنين, und den Frauen der Gläubigen, يدنين عليهن من جلابيبهن, sie sollen etwas von ihrem Überwurf über sich hinunterziehen. ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. Das ist eher geeignet, dass sie erkannt und so nicht belästigt werden. وكان الله غفورا رحيما. Und Allah ist allvergebend und barmherzig. Vers Nummer 59 in Surah Al-Ahzab, Surah Nummer 33. Dieser Vers erzählt uns auch, dass natürlich in der Gesellschaft es immer Menschen gibt, die schwächere Position der Frau in diesem Fall ausnutzen, um sich an ihr zu ergötzen. Solche Menschen gibt es immer. Und dass auch die Frau von sich aus, die gläubige Frau, nach außen signalisieren soll, dass sie mit so etwas nichts zu tun haben möchte. Und dementsprechend soll sie sich, wenn sie nach außen geht, wenn sie in die Öffentlichkeit geht, und dieser Vers wieder offenbart, wie es die Gelehrten sagen, weil einige Frauen, wenn sie zum Khala gegangen sind, zum Abort, um dort ein Geschäft zu erledigen, auf dem Weg dorthin belästigt wurden von einigen Männern. Woraufhin diese Männer dann behaupteten und sagten, ja, wir dachten, das wären Sklavinnen gewesen. Und dementsprechend haben wir sie belästigt. Also mit anderen Worten, wir haben einfach eine Ausrede gesucht für das, was sie tun. Für das Schreckliche, was sie tun. Woraufhin Allah subhanahu wa ta'ala, der ja die Menschen kennt und der auch weiß, in einer Gesellschaft gibt es immer schlechte Menschen. Man wird niemals alle Menschen in einer Gesellschaft mit der göttlichen Botschaft erreichen können. Es wird immer Menschen geben, die die Gebote Allah subhanahu wa ta'ala überschreiten, hat Allah subhanahu wa ta'ala gesagt, dass die sich in einer gewissen Weise kleiden sollen, sodass sie erkannt werden als gläubige Frauen. Erkannt werden als Frauen, die mit so etwas nichts zu tun haben. Allah subhanahu wa ta'ala hat es für ihn verlangt. Aber, und das ist das Wichtige, hat jetzt Allah ta'ala den Mann seiner Verantwortung enthoben und gesagt, ja, wenn sich die Frau nicht so kleidet, dann darfst du sie begrapschen. Dann darfst du mit ihr machen, was du willst. Nein. Allah subhanahu wa ta'ala, er sagt in Surat al-Nur, deren erster Vers, was ist? Suratul anzalnaha wa faradnaha. Eine Sura haben wir herabgesagt und zur Pflicht gemacht, das was in ihr ist. Das ist eine Pflicht für jeden Muslim. Und guck mal, was Allah ta'ala sagt. Allah ta'ala, er sagt in dieser Sura, und er spricht zunächst erst einmal die Männer an. Qul lil mu'minina. Sprich zu den gläubigen Männern. Yaghuddu min absarihim. Sie sollen von ihren Blicken senken. Wa yahfazhu furujahum. Hatten wir letztes Mal gerade diesen Vers. Und sie sollen ihre Scham bewahren. Wählige es gerne. Dies ist reine für sie. Und dann erst die Frauen. Qul lil mu'minina. Also wer wird zuerst aufgefordert? Normalerweise wissen wir, dass wenn der Koran die männliche Version oder die männliche Form nimmt, dass damit Männer und Frauen gemeint sind. Außer es ist nur auf Männer bezogen. Es hätte ja ausreichen können, dass Allah Ta'ala sagt, وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. Und dann, ja, noch zusätzlich, und die gläubigen Frauen sollen dann sozusagen, وَلِيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. Nochmal extra nur für die Frauen, aber ohne nochmal das zu wiederholen, وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ. Aber Allah subhanahu wa ta'ala, er spricht extra erst einmal die Männer an. Und er zeigt auf, dass sie eine Verantwortung tragen. Und dass sie ihre Blicke senken sollen. Und dass sie ihre Scham bewahren sollen. Und wenn sie das nicht tun, dass sie dafür zur Rechenschaft gezogen werden. Unabhängig davon, wie sich die Frau verhält. Allah ta'ala, er zeigt uns auch in Surat Al-Nur, Surat Yusuf, die Begebenheit zwischen Yusuf alayhi salam und Zuleika, die ihn versucht hat zu verführen. Und was ist gewesen? Hat Allah subhanahu wa ta'ala Yusuf alayhi salam seine Verantwortung enthoben, weil sie versucht ihn zu verführen? Guck mal, sie hat ihn verführt. Nicht, dass sie einfach nur, sage ich mal, weiß ich nicht, sich freizügig angezogen hat. Sie hat ihn verführt. Hat sich eingesperrt in einem Raum. Wollte ihn zwingen. Zwingen. Und was sagt Allah subhanahu wa ta'ala? وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَرْرَأَ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ. Und er hatte Hem, also mit anderen Worten, er hatte Neigung zu ihr. Und sie hatte Neigung zu ihm. Gibt es lange Diskussionen zu den Gelehrten, was damit gemeint ist? Wollen wir nicht darauf eingehen? لَوْلَا أَرْرَأَ بُرْهَانَ رَبِّهِ. Hätte er nicht den Burhan des Herrn gesehen. Was mit dem Burhan gemeint ist, diesem Beweis, ist auch eine lange Diskussion. Interessiert uns deshalb nicht. Wichtig ist, was Allah jetzt sagt. كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ. Dies, damit wir von ihm was abwenden? السُّوء, das Schlechte. Und الْفَحْشَاءَ, das, ja, was ist, verwerfliche, abscheuliche. Das heißt, Allah Ta'ala hat Yusuf alayhi salam seine Verantwortung nicht enthoben, weil sie ihn dazu aufgefordert hat. Sondern sie ist selbstverantwortlich. Er ist selbstverantwortlich. Auch wenn sie ihn verführt hätte und er hätte nachgegeben, hätte Allah ihn zur Rechenschaft gezogen. Ich trage Verantwortung dafür. Als Muslim. Und dementsprechend, Allah spricht erst die gläubigen Männer an und dann spricht er die gläubigen Frauen an, dass sie ihre Blicke senken sollen. Aber er zeigt uns gleichzeitig auf, und das hatten wir das letzte Mal, soweit ich mich entsinnen kann, oder es war in einem anderen Zusammenhang gewesen, auch erwähnt gehabt, dass trotz alledem Wir alle gemeinsam in einer Gesellschaft Verantwortung tragen, dass es sich um eine saubere Gesellschaft handelt. Dass wir uns gemeinsam unterstützen sollen. Al-Mu'minun wal-Mu'minat ba'aduhum awliya'u ba'd. Die gläubigen Männer und die gläubigen Frauen sind einander Schutzherren. Ya'muruna bil-ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Sie gebieten gemeinsam, Männer und Frauen, das Gute. Und sie verwerfen gemeinsam das Schlechte. Das ist das, was der Koran so oft sagt. Aber, so wie es dargestellt ist in den Medien, in dieser Macho-Kultur, ist jede Frau freiwillig, die sich nicht richtig kleidet und dementsprechend das Leben sie jetzt hier aus, ist Unsinn. Diese Macho-Kultur, die gibt es, ja, die gibt es. Das wollte ich unter den Tisch kehren, wir kennen diese Problematik. Aber die gibt es nicht nur bei uns. Die gibt es überall auf dieser Welt. Sind nicht auch Italiener Südländer? Sind das Muslime? Ja? Was hört man immer alles, ja, über die italienischen Männer, wo in Spanien oder was ich wo? Also das Muslime? Islam oder nicht Islam, es gibt eine bestimmte Macho-Kultur. Die ist vorhanden in bestimmten Teilen der Gesellschaft. Die gibt es in muslimischen, gibt es in nicht-muslimischen Gesellschaften. Und diese Kultur ist problematisch, ja. Diese Einstellung, die manche Jugendliche haben, diese Doppelmoral. Meine Frau muss Jungfrau sein, aber ich kann die auslassen, die ist schon sich weiter. Was ist das? Meine Frau, ja, nee, die darf noch nie vorher jemanden gesehen haben. Die muss wie Maria Melbetul sein. Ja? Aber ich als Mann, ich kann machen, was ich will. Woher kommt das? Ist das der Islam? Sagt das der Islam, dass der Mann machen kann, was er möchte? Nein. In dieser Hinsicht ist Mann und Frau gleich. Diese Schandtat ist bei Allah subhanahu wa ta'ala gleich, egal ob es ein Mann oder eine Frau macht. Nur, und das ist in jeder Gesellschaft so, egal ob in einer muslimischen Gesellschaft oder einer nicht-muslimischen Gesellschaft. Wenn eine Frau das tut, hat das ganz andere Auswirkungen auf ihr Leben, als wenn ein Mann das tut. Das wissen wir. Ja, es gibt heutzutage die Möglichkeit zu verhüten. Die gab es vor einigen Jahren nicht oder einigen Jahrzehnten nicht. Was ist geschehen, wenn eine Frau das gemacht hat? Und bis heute geschieht das. Weil viele eben nicht verhüten. Sie wird schwanger. Und was ist, wenn sie schwanger wird? Sie hat ein Kind am Hals. Von wem stammt dieses Kind? Von dem Mann, den sie vor in der Disco kennengelernt hat? Oder dem anderen, den sie, weiß ich nicht, dem Max, den sie in der Schule kennengelernt hat? Sie hat das Kind, aber sie weiß nicht, wer der Vater dieses Kindes ist. Ja? Oder der haut einfach ab. Gibt es diese Probleme nicht in dieser Gesellschaft? Gibt es überall in jeder Gesellschaft. Und dementsprechend, ja, für eine Frau hat das viel verheerendere Auswirkungen. Auch in dieser Gesellschaft als für einen Mann. Selbst wenn das in dieser Gesellschaft vielleicht akzeptiert wird. Aber eine Frau, die andauernd ihren Partner wechselt, wird in dieser Gesellschaft auch nicht gut angesehen. Das wissen wir, was man für Worte für diese Frau findet. Bei einem Mann sieht man das häufig ganz anders. Der gibt sogar häufig damit an, wie viele Frauen er wirklich hat. Ja, es ist einfach so. Es ist eine Macho-Kultur, die gibt es. Die gibt es nicht nur in islamischen Ländern, die gibt es auch hier. Aber jetzt kommen wir zu dem, was der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat. Damit wir verstehen, ich habe keine Lust mehr auf diese möchtigen Experten, die uns erklären wollen, was der Islam sagt. Dass der Islam angeblich daran schuld sei, an dieser Macho-Kultur. Ganz im Gegenteil. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat diese Macho-Kultur beseitigt. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er sagte in einem Hadith, den Bukhari und Muslim überliefert haben, von Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu wa Allah, Iyakum wal julus بالطرقات. Wehe euch und dem Sitzen auf dem Weg. Turqatstraße, ja? Wehe euch. Subhanallah. Wir wollen aber sitzen, um gesagt Allah. Manche müssen hier sitzen. Es gibt keine andere Möglichkeit. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er wusste, dass sich dadurch Menschen belästigt fühlen. Nicht nur Frauen. Wenn man in einer, weiß ich, bestimmten Straße in Berlin, die bekannt sind für ihre Cafés, da langläuft und da sitzt immer eine Gruppe von Menschen, meistens Männer, Dann findet man sich beobachtet, sogar als Mann. Man fühlt sich genervt. Wie ist es dann erst, wenn eine Frau durch Land geht? Wie fühlt sie sich dann? Und ich sehe, manchmal geht man lang und dann läuft dann eine Frau vor einem. Du siehst regelrecht, wie sie einen wirklich, diese Frau, die erblicken sie von Anfang der Straße und verfolgen sie mit ihren Blicken bis zum Ende der Straße. Man fühlt sich belästigt. Allein durch die Blicke fühlt man sich belästigt. Es stört die Menschen. Warum nimmst du für dich in Anspruch, hier zu sitzen und die Leute zu beobachten? Vielleicht bin ich nicht, dass du mich die ganze Zeit beobachtest. Ich mag das nicht. Ich möchte meine Sache erledigen. Ja? Ich möchte mit meiner Familie hier langlaufen. Ich möchte nicht, dass du mich die ganze Zeit dabei beobachtest. Sie sagt, O Gesandter Allahs, ma lana min majalisan buddu natahaddathu fiha. Was ist aber mit den Sitzungen, wo wir nicht anders können? Ja? Es gibt keine andere Möglichkeit, sich zu versammeln, außer in diesem Café. Oder versammelt man sich draußen? Es gibt keine andere Möglichkeit, O Gesandter Allahs. Wir müssen ein paar Dinge besprechen. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er zeigt jetzt auch, was die Adab sind. Was die Rechte des Weges sind, wie ich mich zu verhalten habe. Das heißt nicht, die Frau ist schuld, die sich freizügig kleidet in der Landwirt. Sondern ich muss erst einmal den Weg sein Recht geben. Die Frau, die hat das Recht, dass sie sicher auf dieser Straße laufen kann. Ein Kind hat das Recht, dass es sicher auf der Straße spielen kann. Ein Mann hat das Recht, dass er ungestört mit seiner Familie dort langlaufen kann. Ohne, dass mich jemand die ganze Zeit beobachtet, was ich tue, was ich mache. إِذْ أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجْلِسْ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ. Wenn ihr nicht anders könnt, als zu sitzen, dann gebt dem Ding sein Recht. Gebt der Straße ihr Recht. قَالُوا وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَا سَلَامُ. Mal unsere Religion, wie schön sie ist. Was ist der Recht des Weges, wo gesagt wird, was? Zeig uns das auf. Und jetzt kommt das Erste. Subhanallah. Ja, also wirklich, also am liebsten würde ich jetzt einen Hadith nehmen, ja, und ihn in die Augen dieser möchtigen Experten, ja, wir müssen uns auch beherrschen, ja, aber das ist schön. Da ja. Was ist das? Ja. Das Erste, was der Prophet sagt, Raddul Basar. Und es gibt eine Sache, die heißt, ja, Mafhum al-Mukhalafa. Oder Al-Qiyatu bil-Aula. Allah subhanahu wa ta'ala, er sagt im Koran, فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍ. Auf wen ist das bezogen? So sag nicht Uff zu ihnen. Zu wem darf ich nicht Uff sagen? Gut. Steht da, فَلَا تَقُلْ لَهُمَا? Steht das da drin? Du darfst sie nicht schlagen? Es könnte einer sagen, ja, im Koran steht, ich darf nicht Uff sagen, aber ich darf sie ohne Uff schlagen. Ja, steht doch nicht im Koran. Ist doch so, oder? Wo steht das im Koran? Wo ist der Dalil? Wir sind doch oben mit dem Dalil. Im Koran steht nicht, dass ich sie nicht anspucken darf. Da steht nur, ich darf ihnen nicht Uff sagen, aber anspucken steht nicht drin. Und das nennt sich jetzt was? Ja, wenn ich nicht einmal Uff sagen darf, dann darf sie bestimmt nicht bespucken. Und schon gar nicht schlagen. Und wenn ich sogar meinen Blick senken muss, wenn ich auf der Straße sitze, dann darf ich schon gar nicht eine Frau betrapschen. Oder? Wenn ich nicht einmal, ich muss meinen Blick senken, wenn eine Frau sagt, dass sie sich wohlfühlt, mich beobachtet fühlt, dann darf ich sie auch erst gar nicht sexuell belästigen. Oder sie berühren. An allen Körperstellen. Wie es berichtet wurde von diesen Frauen. Gestern war auch ein Opfer dabei gewesen in der Sendung. Der hat das berichtet. Ekelhaft. Ekelhaft. Aber interessant fand ich bei dieser ganzen Sache. Das zeigt doch einmal, dass es mit Kultur und Islam gar nichts zu tun hat. Sie hat gesagt, das allererste, woran ich gedacht habe, oder was mir aufgefallen ist später, ist, dass mein Handy weg war. Das heißt, diese Leute waren Kriminelle gewesen, die versucht haben, auf diese Art und Weise, das ist eine bekannte Art und Weise, die der Polizei bekannt ist, einfach nur diese Frauen, diese armen Frauen, die dort gewesen sind, zu beklauen. Das ist das. Ja, es ging nur darum, Diebstahl. Vielleicht hatten einige noch andere Hintergründe, aber in erster Linie ging es um Diebstahl. Was hat das mit, ist jetzt Diebstahl auch erlaubt, ja, dass wir dass wir glauben,
Rabbul Basar, das ist das allererste, das Senken des Blickes.
Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt jetzt nicht hier, ja, Al-Rabbul min al-Basar, wie es der Koran sagt, sondern er sagt wirklich Rabbul Basar. Ganz selten. Ich gucke gar nicht hin. Ich tue so, als würde ich diese Menschen überhaupt nicht gesehen haben. Interessiert mich nicht. Ich beschäftige mich mit dem, womit ich mich jetzt gerade beschäftige. Ich lese meine Zeitung, ja, oder ich unterhalte mich mit der Person, aber ich beobachte nicht die Menschen, die an mir vorbei. Mach es einfach nicht. Rabbul Basar. Ganz einfach. Das ist das, was uns mit unserer Glaube lernt. Das ist der Islam. Da gibt es nicht dieses Macho-Verhalten, freiwillig. Kannst machen, was du willst. Rabbul Basar. Egal, ob es eine muslimische Frau ist oder eine nicht-muslimische Frau ist. Aber ich habe, subhanallah, also ich, dieses Vers habe ich schon so oft gelesen gehabt. Aber vor ein, zwei Tagen, als ich ihn in Surat al-Baqarah gelesen habe, diesen Vers, nee, also in Surat al-Imran, ist mir ein Auge aufgegangen. Allah im Koran, wenn er über die Leute der Schrift berichtet, spricht er immer Krankheiten an, die auch in unserer Umwelt sind. Und hört euch mal jetzt folgenden Vers an. Weil ja einige immer sagen, ja, wir sind hier in Bilad al-Kuffar und wir können machen, was wir wollen, das sind unsere Sklaven. Wir können sie beklauen, wir können mit ihnen machen, was wir wollen. Wir können auch mit ihnen schlafen, kein Problem, das sind unsere Sklaven. Ich habe dich zu meiner Sklavin genommen. Ja, ihr lacht, aber das gibt es wirklich. Das gibt es wirklich. Kann man sich nicht vorstellen, das gibt es wirklich. Guck mal, was Allah subhanahu wa ta'ala über die Ende des Kitab sagt. Ihr werdet sterben. وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِهِ بِقِنْطَارِ يُؤَدِّهِ إِلَيْهِ Surat Al-Imran, Surat 3, Vers 75. Unter den Leuten der Schrift gibt es manche, die, wenn du ihnen einen Qintar anvertraust, einen Qintar ist ein Schatz, Gold, Silber, ja, anvertraust, ihn dir wieder aushändigen, يُؤَدِّهِ إِلَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِنَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا. Es gibt unter ihnen aber auch manche, die, wenn du ihnen nur einen Dinar, also ein kleines Silberstück, ja, ein kleines Goldstück, ja, eine kleine Goldmünze anvertraust, ihn dir nicht wieder aushändigen. Es sei denn, du bist ständig hinter ihnen her. Warum? O Allah. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا Also jetzt diese Begründung. Dieselbe Begründung wie von diesen Leuten, diesen Möchtegern-Muslimen. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب الكذب وهم يعلمون guck mal, Allah nimmt es eine Lüge über Allah, die er sonst hat. Dies, weil sie sagen, gegen uns kann man der Schrift unkundigen Wegen nicht vorgehen. Also mit anderen Worten, die Leute, die nicht Juden sind, mit denen kann ich machen, was ich will. Die Gebote in der Tora, die gelten nur für die Juden untereinander. Aber sie gelten nicht für Nichtjuden. Das heißt, ich darf einen Nichtjuden nicht beklauen, aber einen Juden darf ich beklauen, als Beispiel. Ja? Allah Ta'ala, er kritisiert das. Und jetzt kommt, was Allah Ta'ala sagt. Er sagt, und sie sprechen damit wissentlich, nicht unwissentlich, wissentlich, absichtlich, vorsätzlich eine Lüge gegen Allah aus. بَلَا مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ Aber nein, wer seinen Bund hält und gottesfürchtig ist, sein Versprechen hält, ja, jemand hat mir etwas anvertraut und ich gebe es ihm zurück, die Ermahne bewahre ich, was ist dann? Allah, gewiss, Allah liebt die Gottesfürchtigen. Und jetzt sagt Allah Ta'ala, إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ الله أكبر, guckt euch mal diese Strafe an. وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ Diejenigen, die ihren Bund mit Allah und ihre Eide für einen geringen Preis verkaufen, haben am Jenseits keinen Anteil. Und Allah wird am Tag der Auferstehung weder zu ihnen sprechen, noch sie anschauen, noch sie läutern. Für sie wird es schmerzhafte Strafe geben. Die Leute, die behaupten, ja, wir sind hier in die Leute Kuff und wir können mit den Kuffar machen, was wir wollen. Wir können sie bestehlen, wir können mit ihren Frauen machen, was sie wollen. Das ist auch so, so alles nur, ihr wisst schon. Gibt es diese Einstellung, gibt es sie nicht? Die gibt es, oder? Das wissen wir, dass es diese Einstellung gibt. Diese Leute, gucken wir uns auch mal, die machen wir am nächsten Tag. Die herabwürdigend über die anderen Menschen sprechen, das sind Unmillionen Schachunkundige, das sind alle Kuffar. Genau dasselbe, haargenau. Und dann sollen wir ihnen sagen, ja, wir brauchen auch ein Delil dafür, ein Beleg dafür, dass man ja, die moralischen Verpflichtungen, die wir haben, nicht auch gegenüber Nichtmuslimen anwenden muss. Das ist der einzige Weg. Ich brauche da kein Beleg mehr. Allah Ta'ala, er spricht über die Krankheiten der Leute in der Schrift, damit sie daraus lernen. Damit Allah Ta'ala uns zeigt, dass diejenigen, die einen Unterschied machen, was diese moralischen Vorschriften betrifft, wie Ehrlichkeit, wie Emane, Sidq und so weiter und so fort, und versuchen zu unterscheiden zwischen Muslimen und Nicht-Muslimen, das sind Leute, die über Allah eine Lüge erzählen, die nur ihre Neigung befolgen. Das sind keine Gottesfürchtigen. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er wird sie nicht einmal anschauen am nächsten Tag. Wir waren so vom Wagen. Rottul Basar. Das Senken des Blickes. Nummer eins. Du bist auf der Straße, dann respektiere diese Straße. Respektiere die Menschen auf dieser Straße. Es könnte deine Schwester sein. Es könnte deine Mutter sein. Es könnte deine eigene Tochter sein. Respektiere die Straße. Rottul Basar. Nummer eins. Dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, wa kafful adha, kaf al-adha. Was ist adha? Was bedeutet adha? Was bedeutet adha? Schaden. Schaden allgemein. Jeder Schaden. Jede Form von Schaden. Kaf al-adha, dass ich meinen Schaden von den Menschen zurückhalte. Egal was es für eine Form von Schaden ist. Ich sitze in der U-Bahn, habe Kopfhörer an und die Musik ist so laut, dass die Leute neben mir genervt sind. Das ist Adab. Ich halte diesen Adab zurück. Ich sitze in der U-Bahn mit einigen Brüdern oder Schwestern und es sind noch andere Menschen im Abteil. Ich versuche leise zu reden, damit ich die anderen Menschen nicht stören. Gib voll Adab. Nicht wie es einige machen, die dann laut reden, laut kichern, laut lachen. Gib voll Adab. Ich esse Lip. Hä? Das ist das Lip, was haben wir? Lip hier? Hier. Körner, ja? Und ich schmeiße die Schale in die Hand und dann in die Mülleimer und ich auf den Boden. Viele Araber heutzutage, ja, sehr viele. Ja, kein Problem. Auf dem Boden, egal. Ja, spucken auf den Boden. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, mein indisches Islam, oh mein, wenn wir den Islam befolgen würden. Die haben so eine schöne Religion. So einen schönen Glauben. Die Menschen, die würden sich wünschen, Muslime in ihrem Stadtteil zu haben. Einen Muslim als Nachbarn zu haben. Die würden sagen, wir wollen einen Muslim. Wo ist ein Muslim? Ein muslimischer Flüchtling, ja, der wieder mein Nachbar wird. Die würden sich das wünschen, wenn wir das berücksichtigen würden. Wenn wir so sein würden, wie es uns der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gelehrt hat. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er geht sogar noch weiter. Indem er nämlich nicht nur sagt, dass ich meinen Schaden zurückhalten soll, sondern ich sollte sogar den Schaden beseitigen. Guck mal. Nicht nur zurückhalten, sondern sogar beseitigen, aber zurückhalten ist das Mindeste. Wenn ich ihn schon nicht beseitigen kann, dann zumindest was? Dann zumindest zurückhalten. Das ist das Mindeste. Aber unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er zeigt uns auch, dass das Beseitigen von Schaden die unterste Stufe des Glaubens ist. Danach ist raus, kein Glauben mehr. Also, wir sehen, wie weit der Islam geht, wie weit unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam geht, was er uns beibringt, sallallahu alaihi wa sallam. Und jetzt frage ich mich, wenn ich nur diese beiden Dinge nehme, was den Recht des Weges betrifft. Und jetzt gucke, was diese Leute da in Köln gemacht haben. Wo ist das die Verbindung? Gibt es überhaupt eine Verbindung? Das ist ein Unterschied zwischen Himmel und Hölle. Wie man so schön sagt. Es hat überhaupt keine Verbindung miteinander. Aber die Scharlatane in dieser Gesellschaft und die Demagogen und die Populisten und diejenigen, die versuchen, Hass zu schüren gegen uns, die nutzen das aus und schaffen das trotz alledem in irgendeiner Weise. Alter, du kannst schon. Als das geschehen ist, dachte ich mir, diesmal kann das nicht passieren. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man in irgendeiner Weise eine Verbindung mit dem Islam herstellt. Aber sie haben es auch nicht geschafft. Der Islam ist schuld daran. Dieser Islam, den wir gerade gehört haben, diese Worte sind schuld daran, dass Menschen so etwas tun. Dann sagt unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, guck mal, es geht noch weiter. Ja? Urdu salam. Wenn mich jemand grüßt, dann grüße ich zurück. Ich gebe den Menschen das Gefühl, dass sie in meiner Gegenwart sicher sind. Was heißt Salam? Salam heißt erst einmal, ich baue eine gewisse Barriere ab. Da ist immer derjenige, den ich nicht kenne, vor dem habe ich Angst, oder? Das Unbekannte erst einmal. Jemand, mit dem ich noch nie ein Wort gewechselt habe, ja, der an mir vorbeiläuft, ist erstmal unbekannt für mich. Ich kann ihn nicht einschätzen. Manche sehen etwas netter aus, manche sehen neutral aus und manche sehen, naja, erstmal ein bisschen abschreckend aus. Aber sobald diese Barriere überwunden wird, indem ich nämlich einfach Assalamu alaikum sage, oder guten Tag oder ähnliches, egal was für eine Tag hier, dann wird diese Angst genommen. Weil der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er will eine Gesellschaft, wo sich die Menschen lieben. Das erste, was der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt, als er in Medina ankam, die ersten Worte. Und wer überliefert uns diese ersten Worte? Ein Muslim oder ein Nicht-Muslim? Er ist später Muslim geworden. Aber zu diesen Zeiten, wo er das hörte, war er Nicht-Muslim gewesen. Und er sagte, die ersten Worte, die der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam öffentlich sagte, als er in Medina ankam, haben wir welche Worte gewesen, wer weiß es. Und wer war das, der das überliefert hat? Ja.
Ich glaube, jemand hat ihn gefragt, wie kommen wir in Jannah?
Ja, ايها الناس, die ersten Worte. Ja, ايها الناس, wer hat das überliefert? Abdullah ibn Salam. Der Gelehrte unter den Juden, der zu diesem Zeitpunkt noch kein Muslim war. Guck mal, diese Gesellschaft war noch nicht rein muslimisch gewesen. Es gab die Juden, die Islam waren die Minderheit gewesen. Die Muslime waren zu diesem Zeitpunkt noch die Minderheit gewesen. Es gab Muschrikun, es gab Juden. Ja? Also ganz unterschiedliche Menschen. Und das Erste, was der Prophet aus öffentlich sagt, und was er hört, Abu Bakr salam, ja, Johannes, o ihr Menschen. Nicht o ihr Muslime, o ihr Menschen. Afshus salam. Verbreitet den Friedensgruß. Friedensgruß. Egal, was für eine Art von Frieden. Afshus salam. Egal was für eine Tahiyya. Und wenn ihr begrüßt werdet mit einem Gruß, egal was für ein Gruß, fahiyyu bi ahsana min aqwalikum duha. So grüßt in einer besseren Art und Weise zurück oder mindestens genauso gut. Mindestens genauso. Ya ayyuhan nas, afshu salam wa at'imu at'am, und speist die Bedürftigen. Wassilu al-arham, und pflegt die Verwandtschaftsbande. وَصَلُّوا بِالْلَيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامُ, und betet in der Nacht, während die Menschen schlafen. تَدُخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامُ, auf dass ihr das Paradies in Frieden betreten werdet. Das Dar al-Salam in Frieden betreten werdet. Die Wohnstätte des Friedens. Ja, das ist das, was der Prophet sallallahu alaihi wa sallam beibringt. Dass sich den Menschen eine Form von Sicherheit geben soll in meiner Gegenwart. Und dann, Nummer 4, was ist Nummer 4? Es geht noch weiter. Guck mal, wie dieser Hadith aufgebaut ist. Ja? Er beginnt erst einmal mit was? Ich muss den Schaden zurückhalten. Dann geht er eine Stufe weiter. Also Schaden zurückhalten, indem ich was mache? Indem ich meine Dicke senke und meinen Schaden zurückhalte. Egal, was für Schaden ist. Dann Nummer 2. Die zweite Stufe ist, ich muss demjenigen, der um mich herum ist auf der Straße, das Gefühl geben, dass er sich sicher fühlen kann. Nämlich ihn grüßen. Oder zumindest den Gruß erwähne, was das Mindeste. Und jetzt kommt die dritte Stufe. Was ist die dritte Stufe? Was sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam? Barakallahu fiik. Und das dritte, was der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, die dritte Stufe, die er jetzt erwähnt ist, wal-amru bil-ma'ruf wal-nahyu an-munkar. Ja, salam. Und hat gesagt, das ist unglaublich, das ist zum ersten Mal aufgefallen. Das ist ja so aufgebaut, der Hadith. Zum ersten Mal. Also er beginnt damit erstmal zurückhalten, Dann das Gefühl geben von Sicherheit und dann
kommt die dritte Stufe.
Das gute Gebiet, das schlechte verlieren. Dass ich weggucke, wenn Unrecht geschieht. Dass ich Zivilcourage zeige. Dass ich versuche, mich für das Gerechte einzusetzen. Dass wenn ich sehe, dass jemand ungerecht behandelt wird, versuche etwas daran zu ändern. Zumindest Hilfe rufen für diese Person. Dass ich, wenn ich jemanden auf der Straße liegen sehe, selbst wenn er besoffen sein sollte, ja, erst mal frage, ist alles in Ordnung? Durch Kleinigkeiten. Das sind Kleinigkeiten. Aber ich sage euch ganz ehrlich, mir ist es auch uns mal passiert, dass ich dann einfach weitergegangen bin, weil ich wusste, was ich jetzt machen soll. Und dann, kurz darauf, haben sich andere Menschen um mich gekümmert, nicht Muslime. Und ich habe mich geschämt dafür. Ich habe gesagt, wow, ich als Muslim kenne solche Hadithe. Und ich bin nicht hingegangen und habe nachgefragt. Ist alles in Ordnung? Brauchen Sie Hilfe? Aber es hat jemand anderes gemacht. Ich habe mich geschämt. Was für ein Muslim bin ich? Der Allahs Worte und die Worte des Propheten sallallahu alaihi wa sallam kennt, der aber einfach jemanden, der auf der Straße nicht liegen lässt, während ein anderer, der Allahs Worte nicht kennt, sich um ihn kümmert. Ich habe mich geschämt. Wo ist die Zivilcourage? Wo ist die Hilfe? Der Einsatz für die bedürftigen Menschen. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er sagt noch in einer anderen Version dieser Überlieferung bei Abu Dawud, wa irshadu sabil. Ja? Und dass ich Leuten den Weg aufzeige, wenn sie Hilfe benötigen. Also, dass ich mich aktiv einsetze für die Menschen. Heutzutage, jetzt immer wieder, wenn ich mit der U-Bahn fahre oder mit dem Bus fahre, die Jugendlichen stehen nicht mehr auf, wenn eine ältere Person kommt. Die Sitz steht direkt neben ihm, gebrechlich. Ja? Kann kaum noch stehen und der sitzt und hört seine Musik und es ist ihm völlig egal. Was ist das, bitteschön? Wo sind die Akhlaq geblieben? Und solche Dinge, meine lieben Geschwister im Islam, die brauchen wir. Das gehört zu dem Haqq und Tariq. Daran wieder. Das ist das, was der Islam uns lehrt. Wenn wir das umsetzen, meine lieben Geschwister im Islam, in unserem Alltag, dann wird sich das Bild der Menschen in dieser Gesellschaft über uns verändern. Ich kann nicht alle Menschen erreichen. Die Medien erreichen viel mehr Menschen. Aber ich kann zumindest die Menschen erreichen, die um mich herum sind. Und die sollte ich erreichen. Und es sollte nicht der Grund sein, dass die Menschen, die um mich herum sind, dass die Menschen, die mich kennen, noch abgeneigter vom Islam sind, als durch die Medien. Als es die Medien jemals verursachen könnten. Ja? Nein, ich muss versuchen, ihre Sicht auf meine Religion positiv zu verändern. Wenn ich das nicht schaffe, dann liegt es an mir. Dann habe ich ein Problem mit meinem Akhlaq. Dann habe ich ein Problem damit, dass ich nicht das berücksichtigt habe, was der Prophet sallallahu alaihi wa sallam getan hat. Liebe Geschwister im Islam, das ist der Hadith gewesen, über den ich heute mit euch sprechen wollte. Ich halte diesen Hadith für sehr, sehr wichtig. Hadith Art Tariqa Haqqa. Lasst uns versuchen, inshallah ta'ala, diesen Hadith in unserem Leben umzusetzen, in unserem Leben zu praktizieren. Ja, lasst uns den Leuten, die jetzt auch in der Schule wahrscheinlich darüber diskutieren werden, ja, subhanallah, einer, der mit mir in der Schulzeit, ja, der war mit mir in der Oberschule gewesen vor ungefähr 25 Jahren, ja, der liegt jetzt in den USA, der hat sich auch darüber aufgeregt, ja, dass die Muslime, ja, sich immer jetzt also sozusagen versuchen, der hat sich darüber aufgeregt, oder er hat gesagt, ja, die Muslime sind selbst schuld daran, dass die Menschen sie hassen. Ja, wird auf Facebook öffentlich, kein Problem mehr. Ja, so weit ist es gekommen, dass die Menschen so denken, die Muslime, ja, die Medien haben es geschafft, ja, die Köpfe der Menschen zu verfehlen und sie einer regelrechten Gehirnwäsche zu unterziehen. Und deswegen unsere Aufgabe ist es, wenn die Geschwister selbst die Menschen aufzugeben und solchen Hadithen, nennt diesen Hadith in der Schule, wenn es eine Diskussion geben sollte. Er zeigt ihnen auf, hier, das ist das, was der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt. Er erklärt ihnen erstmal, wo der Zusammenhang zwischen dem ist, was der Prophet sagte, und zwischen diesem Macho-Verhalten, das diese Leute an den Tag gelegt haben. Man braucht Argumente. Ja? Und das ist unsere Religion, alhamdulillah, rabbil alamin. Sie ist schön. Sie bringt den Menschen das Schöne bei. Lasst uns versuchen, dieses Schöne auch zu praktizieren und nach außen hin zu zeigen. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.